Ja, das ist gut. Vielleicht habe ich dich aufgeschreckt. Es ist einfach so unglaublich. Ich finde es einfach unglaublich, dass wenn man weiß, dass man predigen muss oder die Botschaft bringen muss, und weiß, was noch kommt und hört, was gesagt wird, das ist einfach so mega. Gott, es ist völlig egal, ob wir uns in einem anderen Gemeindehaus treffen, ob wir uns bei uns in einem kleinen Raum treffen oder ob wir in der Turnhalle sind. Gott ist dabei und er führt das Thema. Und im Endeffekt ist die Predigt ein Zusammenbringen von der Anbetung und von der Kindergeschichte. Kennt ihr die Pflanze mit dem Namen Sonnentau? Wer kennt diese Pflanze? Wer hat die vielleicht zu Hause? Sonnentau. Es ist eine kleine Pflanze. Diese Pflanze hat einen dünnen Stängel und kleine runde Blätter. Und diese Blätter, die haben so am Rand ganz viele dünne Härchen. Na? Genau, ihr könnt den Arm wieder runternehmen, wie ihr das kennt. So, und diese dünnen Härchen haben an ihrem Ende einen glänzenden, feuchten Tropfen. Also an jedem dieser dünnen Härchen ist am Ende so ein glänzender, feuchter Tropfen. Der ist so zart wie feiner Tau. Und mit der Lichtreflexion dieser Tropfen werden Insekten angelockt. Wehe dem Insekt, das sich traut, sich auf dieser Pflanze niederzulassen. Die Stängel der schön gefärbten Blumen sind zwar unschädlich, aber deren Blätter sind tödlich. Ah, ich habe ja mein Handy. Ich werde euch jetzt mal in die Männergruppe zwei Bilder weiterschicken. Dann könnt ihr euch diese Pflanze anschauen. Wir haben hier kein... So, wo haben wir hier? Männergemeinde. Ich hoffe, meine Frau schickt das dann auch an die Frauen. Also wenn ihr hier Empfang habt... Und ich habe auch noch so ein Bild mitgebracht, das ist jetzt nicht mega groß, aber vielleicht für die Kinder hier vorne. Könnt ihr das sehen? Seht ihr das? Ah, ihr könnt das nicht sehen, guck mal. Und hier kann man sehen, das ist der dünne Stängel, das ist diese runde Blume und der Rand wird gesäumt und an jedem dieser Härchen ist so ein, wie so ein Tropfen vom Tau. So, und wenn sich ein Insekt darauf niederlässt, die glänzende Feuchtigkeit auf jedem Blatt ist klebrig und hält jedes Insekt, das diese berührt, gefangen. Wenn das Insekt kämpft, um sich zu befreien, sorgt die Bewegung dafür, dass die Blätter es fest umschließen. Sobald ein Insekt an der klebrigen Tentakel hängen bleibt, rollt sich das betroffene Blatt innerhalb weniger Minuten ein. So, guck mal, geht das hier? Da, jetzt könnt ihr das vielleicht sehen. Das ist jetzt ein von der Seite und hier vorne ist das Insekt drin. Das heißt, die Pflanze geht hin und fängt an, sich so von oben einfach einzurollen. Und der Kampf des Insektes führt dazu, dass die Pflanze mit diesem Prozess beginnt, also die Bewegung, die dort stattfindet. Dann scheidet der Sonnentau, also diese Pflanze, einen Verdauungssaft aus, der das Insekt langsam auflöst. Nach etwa 1 bis 2 Wochen öffnet sich das Blatt wieder. Die unverdaulichen Überreste, wie beispielsweise der Panzer bei Insekten, werden freigegeben. So ernährt sich dieses unschuldige Pflänzchen von ihren Opfern. Ich fand, das war schon echt gigantisch, wie so eine Pflanze, die so schön aussieht, und die so erfrischend aussieht und die so einladend aussieht, todbringend ist. Diese Pflanze scheint verlockend und unschädlich. Sie hat jedoch tödliche Fallstricke. Und auch der Teufel, unser Widersacher und Feind, ist ein Meister der Verführung. Er verziert seine Falschheit mit halben Wahrheiten und überdeckt sie mit einem Anstrich von Schönheit, um den schlechten Charakter seiner Verlockungen zu verbergen. Vermutlich ein jeder von uns ist schon einmal in eine Versuchung geraten. Vermutlich ein jeder von uns ist schon mal in einer Versuchung gescheitert. Kinder, habt ihr schon einmal gelogen oder etwas geklaut? Wir Erwachsenen, wir sind vielleicht schon mal einer Sucht nachgegangen, wo wir genau wussten, es ist gar nicht so gut, was wir da tun. Und manchmal fühlen wir uns in dieser Versuchung echt hilflos. Und wenn wir gefallen sind in der Versuchung, dann denken wir danach, eigentlich wollte ich das doch gar nicht. Ich bin so ein Idiot, ich wollte das doch gar nicht. Einmal sagte jemand, manchmal werfen wir den Feind aus der Tür raus, nur um später festzustellen, dass er durchs Fenster wieder reingekommen ist. Und jemand anders sagte, jede Versuchung bietet eine Gelegenheit, richtig zu handeln. Das heißt, wenn du in eine Versuchung gerätst, wenn der Verführer an dich herantritt, hast du die Möglichkeit, richtig zu handeln. Und es ist wichtig, dass wir auf Versuchungen in unserem Leben reagieren. Versuchungen zu ignorieren oder einfach nur durchzustehen, auszuhalten, ohne eine Reaktion von unserer Seite, ist keine Alternative. Und der Kampf mit der Versuchung hat noch eine tiefere theologische Ebene, weil jede Versuchung stellt den Willen Gottes in Frage. Nochmal, jede Versuchung stellt den Willen Gottes in Frage. Und was der Wille Gottes ist, können wir in seinem Wort nachlesen. Den Willen Gottes, den hatten wir gerade auf Station 8, glaube ich. Das waren die 10 Gebote, die gegeben wurden dem Volk Israel. Da hat Gott dem Volk ganz klar gesagt, was sein Wille ist. Und die ganze Bibel, die wir haben, wo wir darauf zugreifen können, und ich denke, ihr habt mehr als eine zu Hause und einige Übersetzungen vielleicht auch am Smartphone, jede gibt uns die Möglichkeit, dass wir das Wort Gottes als Richtschnur nutzen, dass wir Gottes Gedanken, Gottes Plan, Gottes Willen dort erkennen. Im Neuen Testament sagt Jesus, es wurde gesagt und ich aber sage euch, in den Briefen könnt ihr ganz viel lesen von Apostel Paulus, alles, was in unsere heutige Zeit spricht. Das ist einmal Gottes Wille aus dem Wort Gottes, aber es gibt vielleicht auch noch Gottes Willen für mein persönliches Leben. Gott hat dich vielleicht zu einer bestimmten Sache berufen. Gott hat dir vielleicht eine bestimmte Aufgabe gegeben. Vielleicht einen bestimmten Dienst zu tun. Und da setzt der Teufel an und versucht, das zu verhindern. Wenn beispielsweise ein guter Geschäftsmann Missionar werden soll, es weiß, diesen Ruf spürt und es nicht tut, dann handelt er gegen den Willen Gottes. Ich möchte heute mit euch über den Verführer sprechen oder über die Versuchung und wie wir in dieser Versuchung reagieren können. Und zu Beginn möchte ich mit euch über unterschiedliche Wahrheiten der Versuchung sprechen. Und das eine, das haben wir gerade schon angesprochen. Erstens, Versuchungen stellen den Willen Gottes immer in Frage. Und das können wir schon lesen in der allerersten Versuchung, die es gab. Wo war die? Wo war die erste Versuchung? Ja? Genau, wo die Schlange versucht hat, Eva dazu zu verleiten, die Frucht vom Baum zu essen. Und das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 1. 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange, also der Teufel, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, und jetzt kommt dieses Infragestellen, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Gottes Wille wird mit diesem Satz ganz klar in Frage gestellt. Aber gleichzeitig ist es auch eine übelst krasse Lüge vom Teufel. Denn Gott hat nie gesagt, dass man von keinem Baum essen darf, sondern man darf von allen essen, nur von einem nicht. Und der Teufel kommt und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft? In 1. Mose 2, Vers 16 und den ersten Teil von Vers 17, da gibt Gott nämlich diese Aufforderung und da steht, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Also der Mensch durfte von allem essen, nur von einem nicht. Und der Teufel kommt und stellt erstmal Gottes Aussage schön in Frage. Ah, ist das, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum, ihr seid echt bemitleidenswert, das ist echt schlimm, euer Gott, von keinem Baum dürft ihr essen. Es ist eine ganz kleine Abweichung. Und erstmal ist positiv Evas Reaktion, sie stellt das richtig. Nein, nein, so war das nicht gemeint, sondern nur von den einen dürfen wir nicht essen. Sie stellt das richtig, lässt sich aber dann auf eine Diskussion mit dem Teufel ein. Und davon ist grundsätzlich abzuraten. Wir sollten nie mit dem Teufel in eine Diskussion gehen. Also die erste Wahrheit über Verführung ist, Versuchungen stellen den Willen Gottes immer in Frage. Hat Gott wirklich gesagt, dass sich eine Frau verantwortungsbewusst und keusch oder zurückhaltend kleiden soll, um keinen Anstoß zu erregen? Hat Gott das wirklich gesagt? Aber modisch darf es doch schon sein, oder? Hat Gott wirklich gesagt, dass wir Kinder auf unsere Eltern hören sollen? Vielleicht wusste er in dem Moment nicht, wie anstrengend meine Eltern sind. Hat Gott wirklich gesagt, dass ich als Mann der Hauspriester bin und meiner Familie als Mann vorstehen soll? Aber meine Frau ist doch eigentlich so mega talentiert darin, alles zu regeln, zu organisieren und die Kinder so gut zu erziehen. Hat Gott wirklich gesagt, dass ich schon in den Gedanken die Ehe brechen kann? Aber ich würde es ja nie in die Tat umsetzen, ich würde es ja nie in echt tun. Hat Gott wirklich gesagt, dass ich mit meinem Geld verantwortungsvoll umgehen soll? Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Hat Gott wirklich gesagt, dass ich die Versammlungen nicht verlassen soll? Vermutlich meinte Gott, dass es ausreicht, wenn ich im Geiste mit meinen Geschwistern verbunden bin. Hat Gott wirklich gesagt, Versuchung stellt Gottes Willen immer in Frage? Das zweite ist, Versuchungen haben meistens den Reiz des Verbotenen. Kennt ihr Rolf Zukowski? Das ist ein Sänger, der singt Kinderlieder. Und es gibt ein Lied, das heißt, was Spaß macht, ist verboten. So. Und viele können da mitfühlen. Versuchungen haben meistens den Reiz des Verbotenen. Verbotenes weckt eine besondere Aufmerksamkeit. Und es gibt Eltern, die sind so verzweifelt in der Kindererziehung, beispielsweise, Kind, zieh dir die Schuhe an. Das Kind sagt, nö. Aber wenn die Eltern sagen, Kind, du ziehst dir auf gar keinen Fall die Schuhe an, dann laufen die Kinder los, ziehen sich die Schuhe an und die Eltern sagen, wuh, alles erreicht, was ich wollte. Aber daran sieht man, dass dieses Verbotene, etwas, was man nicht tun soll, einen gewissen Reiz hat. Adam und Eva im Garten Eden. Ja, es war verboten, aber es hörte sich so gut an. Es hörte sich so mega an, was da versprochen wurde. Sie wussten ganz genau, Gott hat es verboten, aber es hörte sich ja echt schon nicht schlecht an. Es hatte seinen Reiz. Und wenn uns etwas verboten wird, dann fragen wir nicht, wovon möchte der andere mich schützen? Sondern in den meisten Fällen fragen wir uns, wovon oder was möchte mir der andere vorenthalten? Wenn etwas verboten ist, haben wir oft das Gefühl, da muss doch was Gutes dran sein, sonst wäre es ja nicht verboten. Wir denken so selten, dass es vielleicht wirklich gut für uns ist, dass es verboten ist. Und Versuchungen zielen meist darauf ab, Dinge zu tun, die verboten sind. Als nächster Punkt, Versuchungen locken mit echten Reizen. Hinter jeder Versuchung steckt ein echter Reiz. Das bedeutet, dass das, was uns angeboten wird, zum Teil echt positiv ist. Stell dir vor, ihr wollt jemanden ja verführen. Es ist schlecht, dass ihr als Verführer agiert, aber es wird etwas angeboten, was einen echten Reiz hat. Wenn der Verführer kommt, dann bietet er nicht etwas an, worauf du eh keinen Bock hast. Er bietet dir nicht etwas an, wo du sagst, das interessiert mich gar nicht. Er bietet dir etwas an, was einen echten Reiz hat. In der ersten Versuchung von Adam und Eva, da sagt der Teufel, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet Gutes vom Bösen unterscheiden können. Und der Mensch steht da und denkt, boah, genial. Das muss mega sein. Es ist etwas Positives. In 2. Samuel 11, Vers 2, da sieht der König David die Bathseba baden. Und in diesem Vers steht, dass Bathseba gut aussah. Das war nicht irgendeine dahergelaufene, die David hätte übersehen können. Die Frau sah gut aus. Und der Reiz, diese Versuchung, die dadurch entstanden wurde, es hat einen echten Reiz. Stellt euch vor, ihr kommt in eine Situation, wenn ihr jetzt die Wahrheit sagt, bekommt ihr Probleme. Und wenn ihr lügt, dann kommt ihr gut aus der Situation heraus. Und die Lüge verschafft euch einen Vorteil. Und das hat ja schon so seinen Reiz, wenn ihr so ein Problem löst mit einer Lüge, oder nicht? Es hilft uns aus der Situation heraus. Unehrlichkeit bringt uns vielleicht im ersten Schritt mehr Geld. Mehr Geld bringt uns mehr Möglichkeit. Und wenn sich jemand zum Beispiel mit dem Gedanken herumschleppt, sich das Leben zu nehmen, also in ganz schweren Versuchungen steckt, dann schwirrt bei ihm nicht der Gedanke, oh, ich werde tot sein, sondern es wird angeboten, der Teufel sagt dieser Person, deine Probleme werden gelöst. Das heißt, das, was der Verführer dir anbietet, ist was Positives. Es ist ein echter Reiz. Er sagt dir nicht, dass du am Ende der Tage vor dem Richterstuhl Gottes stehen wirst und dich dafür verantworten wirst müssen. Versuchungen locken immer mit echten Reizen. Versuchungen knüpfen auch an unsere Bedürfnisse an. Jeder von uns hat andere Bedürfnisse. Und es ist definitiv so, dass ich anders versucht werde als ein jeder von euch, weil meine Bedürfnisse anders sind als eure. Martin Luther sagte mal, der Teufel steigt gerne dort in den Garten, wo der Zaun am niedrigsten ist. Jesus hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Danach war er hungrig. Und der Teufel setzt genau an dieser Stelle vom Zaun an und eröffnet mit den Worten, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus hat Hunger und das nutzt der Teufel als erstes, um es anzusprechen. Die körperliche Not, die wir haben, ist die grundlegendste. Die körperlichen Bedürfnisse, die wir haben, sind die ersten und drängendsten. Sei es Hunger und Durst, Schutz und Geborgenheit, Berührung und Sexualität. Wo in unserem Leben ist der Zaun am niedrigsten? Du und ich, wir wissen wohl und kennen wahrscheinlich genau die Stelle, wo der Versucher des Öfteren oft oder vielleicht auch sogar schon regelmäßig einzusteigen pflegt. Vielleicht sind es Kränkungen und innere Verletzungen, die dazu führen, dass der Zaun ganz tief wird und ich dem Teufel die Möglichkeit gebe, in mein Herz zu kommen. Vielleicht ist es Eitelkeit oder das Gefühl, im Leben zu kurz gekommen zu sein. Vielleicht ist es Gier, Neid, Hass, Selbstsucht oder vielfältig unterschiedliche körperliche Bedürfnisse, wo unser Zaun richtig niedrig ist und wo der Teufel so schnell reinkommen kann. Versuchungen knüpfen immer an unseren Bedürfnissen an. Versuchungen schmeicheln unserem Fleisch. Jakobus 1, Vers 13 und 14. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist von Gott. Es ist Gott, der mich verführt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Meine Gier und meine Lust, mein Fleisch ist es, das der Versuchung überhaupt die Plattform bietet. Die Versuchung, die spricht mein Fleisch an. Und eine Versuchung schmeichelt immer unserem Fleisch. Der nächste Punkt, Versuchungen können auch aus dem engsten Freundeskreis kommen. Dort, wo wir es manchmal nicht erwarten, können wir in Versuchung geraten. In Markus 8 geht Jesus hin und kündigt ganz offen sein Leiden und Sterben an. Und in Markus 8, Vers 32 und 33 lesen wir, also Markus 8, Vers 32 und 33, und er, Jesus, redete das Wort von seinem Leiden und Sterben ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Jesus aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Der Teufel wagte es, Petrus, ein Jünger Jesu und ein enger Vertrauter von Jesus, für seine Versuchung zu nutzen. Und es kann passieren, dass die Versuchung wirklich aus dem engsten Freundes- oder Familienkreis kommt, aus einer Ecke, wo man es nicht erwartet. Der nächste Punkt: Versuchungen können nur mit dem Wort Gottes gekontert werden. Und dazu möchte ich mit euch Matthäus 4, Vers 1 bis 11 lesen. So, Matthäus 4, 1 bis 11. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Daraufhin nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Kinder, wer kennt diese Geschichte, dass Jesus versucht wird vom Teufel? Wisst ihr, was direkt davor war? Vor der Versuchung, was war davor? Ja? Die Taufe von Jesus. Genau, und als Jesus getauft wurde, welche Aussage kam dann? Oder welche, da kam eine Stimme vom Himmel und was hat die gesagt? Was hat die Stimme vom Himmel gesagt, als Jesus getauft wurde? Das ist mein geliebter Sohn. Genau. Gott hat sich zu Jesus als seinem Sohn bekannt. Und das war direkt vor dieser Versuchung. Es war eine Bestätigung von Gott: Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wird Jesus in die Wüste geführt vom Geist, weil er dort versucht wird. Und versucht wird er dort aber vom Teufel, weil wir gerade gelesen haben, dass Gott nicht zum Bösen versuchen wird oder kann. Und auf jeden Fall wird Jesus dort dreimal durch den Teufel versucht. Als erstes fordert der Teufel ihn auf, Steine zu Brot zu verwandeln. Und ich denke, Steine gab es da genug. Und nach 40 Tagen Fasten, 40 Tagen und 40 Nächte, ist es schon legitim, Hunger zu haben. Es ist eine große Versuchung. Aber in dieser Versuchung gibt es einen Punkt, der tiefer gehender ist, als nur dieses Brot zu machen. Der Teufel stellt nämlich die Identität Jesu in Frage. Gott hat gesagt: Das ist mein geliebter Sohn. Und der Teufel kommt an und sagt: Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Das heißt, hier haben wir wieder den Punkt, dass der das in Frage stellt. Und zwar nicht einfach nur das, was Gott gesagt hat, sondern in dem Zuge auch direkt die Identität von Jesus. Es ist sehr geschickt. Und Jesus ist jetzt in einer Zwickmühle. Er sagt: Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach diese Steine zu Brot. Wenn Jesus aber diese Steine zu Brot macht, hat er auf den Teufel gehört und war ihm gehorsam. Macht er die Steine nicht zu Brot, kann der Teufel sagen: Ja gut, wenn du das nicht kannst, dann bist du halt nicht Gottes Sohn. Es ist scheinbar eine Zwickmühle und diese Versuchung fordert irgendwo eine Rechtfertigung oder einen Dialog, wo Jesus mit dem Teufel diskutiert darüber oder vielleicht eine Klarstellung. Wir reden dann nachher drüber, okay? Aber Jesus lässt sich auf dieser Ebene nicht auf den Teufel ein. Und wenn Jesus sich darauf eingelassen hätte, hätte er den Willen des Teufels getan. Er, der nur etwas tut, wenn er den Vater etwas tun sieht. Das lesen wir in Johannes 5, Vers 19. Da steht, dass Jesus nur das tut, was er den Vater tun sieht. Jesus hätte, wenn er sich darauf eingelassen hätte, etwas getan, was er den Vater nicht tun sieht. Und deshalb antwortet Jesus, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Hunger ist ein natürliches und durchaus berechtigtes Bedürfnis, besonders nach so einer langen Fastenzeit. Aber wenn der Herr Jesus dabei Gott nicht gehorsam bleiben konnte, so war der Hunger kein Grund für ihn zu essen. Und so ist es heute auch für uns. Den Anlass zu unseren Handlungen sollen wir nicht nur in dem suchen, was natürlich und zulässig ist, sondern in dem Willen Gottes und in dem, was zu seiner Ehre ist. Das finde ich mega wichtig. Nochmal den Satz. Den Anlass zu unserem Handeln sollen wir nicht nur in dem suchen, was natürlich und zulässig ist, sondern in dem Willen Gottes und in dem, was zu seiner Ehre ist. Das heißt, die Dinge, die wir tun, die können sogar natürlich oder zulässig sein. Aber wenn es in dem Punkt oder in der Situation Gott verunehrt, sollten wir es nicht tun. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wenn Satan an uns herantritt und uns auffordert, etwas anderes zu tun als das, was für den Herrn getan werden kann und soll, dann lasst uns Jesu Beispiel folgen und mit Gottes Wort antworten. Aber dafür müssen du und ich Gottes Wort kennen. Versuchungen können nur mit dem Wort Gottes gekontert werden. Und das einzige Mittel, um einen Sieg zu erringen in der Versuchung, ist, wenn ich Gott gehorsam bin. Denn gegen Gehorsam ist der Versucher, der Verführer ohnmächtig. Es kommt die zweite Versuchung, und zwar wird Jesus und der Teufel gehen auf die Zinne des Tempels. Was ist die Zinne des Tempels? Wisst ihr, was die Zinne des Tempels ist? Das ist der höchste Punkt, so gesehen das Dach, auf dem Dach, wo man laufen kann. Und da wird Jesus hingeführt, und es ist interessant, dass der Teufel ihn dahin führt, auf das Gotteshaus. Der Teufel führt Jesus dahin, wo Gott eigentlich unter den Menschen wohnt. Und es kommt die gleiche Masche, wenn du Gottes Sohn bist. Der Teufel ist an der Stelle nicht kreativ, aber hartnäckig. Und dann kommt der überraschende Teil, dass der Teufel selbst das Wort Gottes zitiert. Er nimmt den Psalm 91, Vers 11 und 12 und er argumentiert und sagt, es steht doch geschrieben. Es ist aber interessant. Satan zitiert hier und es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß etwa nicht an einen Stein stößt. Das ist Psalm 91, Vers 11 und 12. Und wenn ihr das aufschlagt, dann werdet ihr sehen, dass das nicht vollständig ist. Der Teufel hat einen Teil unterschlagen, und da steht nämlich, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dich zu bewahren auf all deinen Wegen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa auf einen Stein stößt. Das heißt, dich zu bewahren auf deinen Wegen, hat der Teufel verschwiegen. Jesus wollte den Weg des Gehorsams gehen. Und nur da können wir mit der göttlichen Bewahrung rechnen. Der Herr vertraute sich Gott völlig an. Und wir können uns auch auf diese Zusage, die der Herr uns gegeben hat, völlig können wir dem vertrauen, wenn ich auf den Weg gehe, den Jesus mir gegeben hat, oder wenn ich auf dem Weg des Gehorsams bleibe. Und es ist interessant, in dieser Versuchung versucht der Teufel sogar beide, Jesus und Gott. Den Sohn, Jesus, er sollte springen, und den Vater, Gott, er sollte Engel senden, um ihn aufzufangen. Und deshalb antwortet Jesus sehr klar und sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Aus Matthäus 4, Vers 6. Es kommt die dritte Versuchung, und zwar bietet der Teufel dem Herrn Jesus alle Reiche der Erde und ihre Herrlichkeit an. Und er sagt zu ihm, du kannst alles haben. Er zeigt ihm das und sagt, du kannst alles haben. Und dann kommt, wenn du niederfällst und mich anbetest, es ist eigentlich mega plump. Aber genau dieses Streben nach Macht hat den Teufel zum Abfall von Gott gebracht. Diese Eitelkeit, selbst mehr sein zu wollen als Gott, bete mich an. Und wenn ihr die Geschichte vom Teufel kennt, der aus dem Himmel, ich sag mal, rausgeschmissen wurde, weil er größer sein wollte als Gott. Es ging ihm um Macht. Der Teufel bietet hier an der Stelle, bietet er Jesus eine Abkürzung an. In Offenbarung 17, Vers 14 steht, dass das Lamm der Herr der Herren und der König der Könige ist. Das heißt, das ist das, was der Teufel ihm hier anbietet, ist etwas, was Jesus später sowieso bekommt. Er bietet ihm eine Abkürzung an. Aber Jesus diskutiert nicht mit dem Teufel. Er stellt nicht die Frage, ob der Teufel überhaupt die Stellung hat, Macht zu verleihen. Sondern er bleibt ganz klar und sagt, fort mit dir, Satan. Er sagt, hau ab. Und wir können ja von Jesus erwarten, dass er sagt, okay, das diskutiere ich mit dem Teufel aus. Hier mache ich den fertig. Ich werde mit ihm reden, ich werde ihm das aufzeigen, ich werde diskutieren, ich mache den fertig. Nein, Jesus sagt zum Teufel, hau ab. Denn es steht geschrieben, und er bezieht sich wieder auf die Bibel, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und der Teufel, was macht er? Was macht der Teufel? Er geht. Der Teufel ist gehorsam. Der Teufel gibt sich an der Stelle geschlagen. Und wir können sehen, in der Versuchung von Jesus, das ist der Punkt, den ich gesagt habe, Versuchungen können nur mit dem Wort Gottes gekontert werden. Mit Gottes Wort, mit dem Weg des Gehorsams. Wenn ich Gott gehorsam bin, hat der Teufel keine Chance, den Sieg davon zu tragen. Was können wir daraus lernen? Es ist wichtig, den Willen Gottes zu kennen. Es ist nicht nur wichtig, nein, es ist entscheidend. Wie gut kennst du Gottes Wort? Wie gut kennst du seinen Willen für dich? Um zu erkennen, was falsch ist, musst du erstmal wissen, was richtig ist. Lass dich nicht auf Diskussionen ein. Wer mit der Versuchung spielt, hat schon verloren. Eva beginnt ein Gespräch mit dem Verführer. David lässt Nachforschungen anstellen, wer denn diese Bathseba ist. Entziehe dich der Situation und schicke den Teufel fort. Für uns heißt das, wenn du in Versuchung bist, wechsel vielleicht einmal den Raum, geh vielleicht nach draußen und vor allen Dingen denke nicht über die Versuchung nach, so nach dem Motto, was wäre, wenn ich dem jetzt nachgeben würde? Spiele nicht mit diesen Gedanken. Hole Jesus rein. Er weiß, wie man in Versuchung widersteht. Beginne zu beten. Suche die direkte Verbindung zu Gott. Und nehme Gottes Gnade für dich in Anspruch. Jesus Christus hat dich erlöst, wenn du ihm nachfolgst. Und wie wir mit Versuchungen umgehen, zeigt, wie sehr wir aus der Gnade leben. Denn wir kämpfen nicht aus eigener Kraft. Den Kampf gegen den Verführer müssen wir nicht aus eigener Kraft bestreiten. Und wenn man fällt, dann suhlt man sich auch nicht da drin. So nach dem Motto, yo, jetzt ist es passiert und jetzt ist auch egal. Sondern wenn man fällt, kehrt man um und nimmt Gottes Sieg über den Teufel für sich in Anspruch. Es hatte einmal jemand gesagt, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist tödlich, aufstehen ist göttlich. Und wisst ihr, was mega ist? Gott hat uns verheißen, in den Versuchungen bei uns zu sein. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Wir können und sollen an Versuchungen wachsen. Und das können wir, wenn wir dem Verführer widerstehen. Und jetzt spanne ich den Bogen zu dem Volk Israel, zu der Wanderung. Ich würde euch einfach als Hausaufgabe mitgeben, 1. Korinther 10, die ersten 13 Verse. Das ist, ich schlage es hier mal kurz auf, ich wollte es jetzt nicht vorlesen, aber in 1. Korinther 10, auf die Überschriften gebe ich nicht immer viel, aber das passt so gut. Da steht, das warnende Beispiel von Israel in der Wüste. Und dort nimmt Apostel Paulus Bezug auf das Volk Israel. Und Jahsch hat die Karte hochgehalten und sagt, hier, die könntet eigentlich die ganze Zeit motzen, die haben die ganze Zeit nur gemotzt. Es geht da um das Volk Israel und es soll uns als warnendes Beispiel dienen. Und es gibt uns auch Tipps für unseren Weg, für unsere Wanderung, für unser Training, das, was Philipp gesagt hat, für unseren Kampf. Wir sind an den Start gegangen, Leute, und wir wollen doch ans Ziel kommen. Und in diesem Abschnitt, ich werde die Tipps einfach nur aufreihen und nicht lesen, da geht es in Vers 6 darum, dass unser Verlangen nicht auf das Böse gerichtet sein sollte. Richte dein Verlangen nicht auf das Böse. In Vers 7, werde kein Götzendiener. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja gut, ich habe keine Marienfigur bei mir stehen, bin ja nicht katholisch. Der andere sagt, gut, ich habe jetzt keinen Götzen, wo ich niederfalle oder das anbete. Mit Götzen ist gemeint, gibt es etwas, was dir wichtiger ist in deinem Leben als Gott? Vielleicht dein Haus, dein Auto, dein Urlaub, deine Familie und so weiter und so fort. Hier steht als Warnung, werdet keine Götzendiener. Vers 8, treibt keine Unzucht. Wir leben in einer Zeit, wo Unzucht positiv dargestellt wird. Jemand, der verführt, ist gar nicht so schlecht. Das Restaurant möchte dir ein Essen darbieten, was dich verführt. Und es wird positiv dargestellt. Vers 9 und 10, fordere Christus nicht heraus, lehnt euch nicht gegen Gott auf. Und dann kommt in Vers 12 eine Warnung. Und das zeigt nochmal, wie wichtig unser Training sein sollte. 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass... Genau. Darum, wer meint, dass er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich wollte dir zum Schluss einfach noch ein paar Fragen stellen. Wie gut kennst du Gottes Wort und seinen Willen? Kennst du deine Achillesferse? Die Sportler unter uns wissen, was ich meine. Oder kennst du die niedrige Stelle in deinem Zaun? Wie könntest du diesen Bereich vielleicht schützen oder den Zaun erhöhen? Suche dir jemand, der mit dir kämpft, wenn du in Versuchung gerätst. Wer könnte das sein? Die Künste des Verführers sind vielfältig. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Verführer besiegt ist durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich wünsche dir und auch mir, dass wir als Sieger leben, dass wir uns mit dieser Kraft Gottes ausrüsten, damit wir vorbereitet sind, gegen die Künste des Verführers zu bestehen. Lass uns aufstehen. Ich würde einfach sagen, dass wer möchte, kann auch beten und ich schließe dann ab mit Gebet. Ja, Vater, wir leben hier auf dieser Erde. Wir sind noch Menschen voller Fehler. Und der Feind setzt alles dran, um uns zu verführen. Sein Waffenschrank ist voll mit Gegenständen, die ja alles dran setzen, um uns zu verführen, um uns zu Fall zu bringen, damit wir aufgeben, damit wir das Training sein lassen, dass wir uns nicht mehr zurück daran erinnern, warum wir an den Start gegangen sind und dass wir dich nicht mehr sehen. Ich möchte dich bitten, dass wir uns von dem Volk Israel warnen lassen, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, dass wir an dir festhalten, dass wir in diesem Sieg leben, weil der Teufel, der Verführer, ist besiegt und wir haben einen Anspruch auf diesen Sieg. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, in unserem Alltag gegen die Versuchungen zu kämpfen mit deiner Kraft, dass wir eine enge Beziehung und eine enge Verbindung zu dir haben, um dem Widersacher zu widerstehen, um gegen die Angriffe des Teufels anzukommen, mit deiner Hilfe. Hilf uns dabei, schenkt uns deinen Segen. Danke, Vater, für diesen Tag. Danke dir für die Gemeinschaft. Und ich möchte dich bitten, auch gleich für das Essen, dass du es segnest. Danke, dass wir immer genug zu essen haben und dass du den Tag auch weiter in deiner Hand hältst. Amen.